Lyrische Beobachtungsstelle. Femen. Ein Rückblick in die Vorkriegszeit. Ein Beitrag von Paul Clement. Jede Zeit kreiert eigene Formen des Widerstands. Der klassische Aufstand, die Stürmung des Palastes, die Entmachtung des Staatsoberhauptes. All das hat Wirkung, solange politische Entscheidungen auf nationaler Ebene fallen. Für den globalen Widerstand ist gewaltsamer Umsturz keine Option. Niemand würde das EU-Parlament in Brüssel oder das World Economic Forum in Davos stürmen, um dort eine Revolutionsregierung einzusetzen. Nein, wer im Medienzeitalter Aufsehen erregen möchte, bedient sich im Fundus der Performance-Kunst. Berühmtes Beispiel: Jake Angeli. Der QAnon-Aktivist stürmte 2021 im Bison-Pelz das Washingtoner Kapitol. Sofort avancierte er zur Ikone. Oder Greta Thunberg, eine Minderjährige mit psychischem Handicap, tuckerte im klimaneutralen Boot nach Amerika. Beides Schwachsinn, aber wirkungsvoller Schwachsinn und symbolträchtig dazu. Im Osteuropa der 2010er betraten feministische Performerinnen die mediale Arena. Die verwendeten ihre Körper als Leinwand, als Träger von Botschaften. Aktivistinnen von Pussy Riot oder Femen kompromittierten Machthaber in der Öffentlichkeit, warfen ihnen frauenfeindliche Politik oder gleich Diktatur vor. Der mediale Hype war ihnen sicher, und zwar weltweit. Die ukrainische Variante Femen wurde sogar nach Frankreich exportiert. Auf dem Pariser Place de la Concorde kam es im Mai 2020 zur Großveranstaltung. Natürlich war der Ort nicht zufällig gewählt, ragt in seiner Mitte doch ein Obelisk, ein Phallus-Symbol, ein Zeichen patriarchaler Herrschaft. Was sonst? Dann wurde es still um diese Bewegung. Erst kam der Lockdown, dann startete der Russland-Ukraine-Krieg. Nach temporärer Liquidierung fundamentaler Freiheitsrechte im Hagel von Kugel und Bomben schienen Performances mit nackten Oberkörpern völlig aus der Zeit gefallen. Zwar wird auch dieser Krieg irgendwann sein Ende finden, aber die rauchenden Trümmer, die Schutt- und Aschenberge dürften kaum als Bühne für Femen oder Pussy Riot Gigs taugen. Es war eine Vorkriegsform des Protests, tief versunken im Brunnen der Vergangenheit. So tief, dass derzeit ein verklärendes Biopic über Femengründerin Oksana Schatschko im Kino läuft. Titel: Oksana, mein Leben für Freiheit. Ein Film nicht nur für Femenfans, sondern auch Nachzeichnung eines Lebens, bei dem politischer Protest im Zentrum stand. Der Film beginnt mit Oksanas Kindheit, beim Kupala-Fest in der Ukraine. Die 10-Jährige trägt einen Kranz im Haar, der wird später als Markenzeichen der Femen etabliert. Oksanas Wunsch: sie will Gott heiraten. Darunter macht sie es nicht. Aber der Eintritt ins Kloster wird ihr verwehrt. Stattdessen avanciert sie als 12-Jährige zur gefragten Ikonenmalerin. Ihre Familie kann das Geld gut gebrauchen, denn der Vater ist seit der Wende arbeitslos und dem Alkohol verfallen. Oksana liest Schriften der sozialistischen Frauenrechtlerin Clara Zetkin, einer Weggefährtin Rosa Luxemburgs. Gleichzeitig hört sie von Zwangsprostitution in ihrem Heimatland, die Ukraine als Eldorado der Sextouristik. Bald entwickelt Oksana mit Gleichgesinnten eine Protestform. Auf dem nackten Oberkörper, dem Objekt männlicher Begierde, sprühen sie ihre Parolen. Sie kompromittieren Politiker in der Öffentlichkeit, fordern die Abschaffung von Sextourismus und Zwangsprostitution. Sie spielen mit Beschämung, Peinlichkeit, führen die Machtbonzen vor. Oder der Pfusch eines ukrainischen Arztes kostet mehreren Patientinnen das Leben. Niemand zieht ihn zur Rechenschaft. Daraufhin besetzen Femenaktivistinnen die Klinik, ihre Oberkörper blutrot bemalt. Sie protestieren, so lange, bis der Arzt verhaftet wird. Das Biopic Oksana ist eine Heldenbiografie. Ein paar junge Frauen wirbeln eine Gesellschaft auf, die vom Feminismus weitreichend unbeleckt ist. Das Problem ist nur, so lief die Geschichte nicht. Bereits vor 12 Jahren, also 2013, enttarnte der Dokumentarfilm »Die Ukraine ist kein Bordell« diesen Mythos. Der zeigte, dass ein Ex-Marxist, Viktor Swajatski, als Ideologe und Strippenzieher der Femenbewegung fungierte. Swajatski konzipierte die Performances und scheuchte die halbnackten Aktivistinnen auf die Straße. Die Oksana im Film hingegen präsentiert die Gruppierung als männerfrei und basisdemokratisch. Okay, Biopics sind nicht zur hundertprozentigen Wahrheit verpflichtet, sie sind Mixturen aus Fakten und Fiktion. Dennoch wird hier ein falscher Eindruck über die Bewegung vermittelt. Zudem hinterfragt Oksana weder die Mittel noch die Zielsetzung der Femen. Mochte öffentliche Beschämung zur Bekämpfung von Zwangsprostitution einleuchten, die Gastauftritte in Russland und Belarus missglückten hingegen vollständig. Dass Oksana mit nacktem Oberkörper und »Fuck Putin«-Aufschrift ein russisches Wahllokal stürmt und Putin einen Diktator nennt, wirkt eher peinlich als subversiv, zudem sie damit Russlands außenpolitische Gegner unterstützte. Wegen der Aktion im Wahllokal landet Oksana in Einzelhaft. In der Zelle schreit sie weiter »Fuck Putin« nonstop bis zur völligen Erschöpfung. Auch das wirkt eher autodestruktiv als revolutionär. In Weißrussland werden 3 Aktivistinnen in den Wald entführt, mit Benzin übergossen und mit Verbrennung bedroht, ehe man sie in der Kälte aussetzt. Bei all dem fällt auf, Regisseurin Charlène Favier zeigt die russischen und weißrussischen Beamten als extrem brutal, nicht aber die Polizei der Ukraine. Dabei hatte die historische Oksana im Interview geklagt, dass die Gewaltanwendung in ihrem Heimatland durch keine Hemmung mehr gebremst würde. Oksana flieht, zieht nach Frankreich, dem Heimatland neuzeitlicher Revolutionen. Vor allem gefällt ihr die Marianne, Symbolbild der französischen Freiheitskämpfe. Die ist ebenfalls barbusig und für Oksana eine Femenvorläuferin. Oksanas Lektüre: Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche. Auch dies kein Wunder. Spricht Nietzsche doch dem Staat jede Legitimation ab. In berühmten Sätzen wie »Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer, kalt lügt es auch, und diese Lüge kriecht aus seinem Munde, ich, der Staat, bin das Volk.« In Frankreich spaltet sich die Femenbewegung, die Exil-Ukrainerinnen lösen sich von Oksana. Ohnehin erregen entblößte Oberkörper und blasphemische Ikonen dort kaum Ärgernis. Solche Aktionen hatten Dadaismus und Surrealismus bereits vor 100 Jahren durchgespielt. Am Schluss versucht Oksana die Betäubung im Erotischen, stürzt sich in Affären, um zu vergessen. Es gelingt nicht. Am Ende begeht sie Suizid, das war im Jahr 2018. Den globalen Lockdown-Terror und den Russland-Ukraine-Krieg hat sie nicht mehr erlebt.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.